Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Mein Name ist Christian Keller und an dieser Stelle kurzer Hinweis. Üblicherweise zeichnen wir die Sendung jeweils am Montag auf. Aus Terminkollisionsgründen ist es diesmal am Mittwoch, 11. Dezember. Mein Gast ist immer der Sandro Merino, der Anlagechef von der Basler Kantonalbank. Wir zeichnen das Gespräch auch bei ihm auf. Im Handelszentrum von der BKB kommen auch hier an. Es gibt ganze Schocke zum Essen.
Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei der BKB.
Okay, Jock ist nicht kommentiert worden.
Also gut, es ist Weihnachtszeit und wir kriegen von verschiedenen Seiten Werbegeschenke. Das sind so Pralinen-Schachteln und Kuchen, Panettone und Ende Jahr liegt das immer in unserer Teamküche und der Christian Keller war ganz beeindruckt gewesen. Hat das dürfen probieren.
Ja, weil wir gegen das alles nicht als Journalisten, weil wir halt immer so böse schreiben. Bleiben wir ernsthaft. Warum sind wir heute hier? Was wollen wir machen? Einerseits wollen wir die aktuellen Ereignisse international kurz beleuchten. Da geht es vor allem um Syrien, aber auch um das Ereignis in Frankreich mit einer hohen Staatsverschuldung. Wir schauen, wie es weitergeht. Und dann im zweiten Teil wollen wir eine erste Bilanz ziehen zu diesem Jahr, wie es gelaufen ist. Aktien, Immobilien und so weiter, damit ihr euch eine Meinung können bilden könnt, auch bezüglich Anlagenstrategien. Herr Merino, Syrien, muss ich nicht weiter ausführen, Assad gestürzt, geflüchtet. Wie haben die Finanzmärkte auf die Ereignisse reagiert?
Es gibt eigentlich keine nennenswerten Reaktionen, die man jetzt könnte eindeutig auf die Entwicklungen in Syrien zurückführen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das als unwichtig erachtet wird, aber jetzt unmittelbar gibt's einfach keinen direkten Impact auf Wirtschaft und Finanzmärkte. Natürlich rätselt im Moment die ganze Welt, was das längerfristig könnte bedeuten und ob Syrien auf dem Weg ist zu einer besseren Zukunft oder vom Regen in die Traufe geraten. Oder? Also das ist natürlich die grosse Frage.
Es geht ja auch um Grossmächte, die sich da neu arrangieren. Irgendwie in diesem Jahr, egal was passiert, habe ich das Gefühl, sind Finanzmärkte fast schon immun gegen solche Ereignisse. Die reagieren kaum, es gibt kaum Ausschläge.
Ja, also es ist halt schon so, dass man muss immer bei geostrategischen Krisen, Krieg und anderen politischen Krisen, wir haben ja einiges erlebt das Jahr mit der Scheitern von der Ampelkoalition in Deutschland oder mit der schwierigen Regierungsbildung in Frankreich, mit sehr polarisierten Wahlen in den USA. Aber ich sage halt immer, in den grossen Volkswirtschaften von dieser Welt, in den USA, in der EU, in China, gehen die Leute halt gleich dann arbeiten und machen ihr Business unabhängig von diesen Entwicklungen. Oder? Und das ist am Schluss halt wesentlich. Man muss sich dann immer fragen, was sind die direkten einschneidende wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmensebene und oft sind die eben nicht so stark wie der Newsflow das vielleicht vermuten lässt. Und die Auswirkungen sind dann halt eher längerfristig dann spürbar, aber nicht so in der kurzen Frist.
Schauen wir auf Frankreich. Die französische Regierung ist am Ende. Im Investmentletter, den ihr findet auf bkb.ch, wo sie sehr ausführlich sich auseinandersetzen mit den Performances, aber auch mit der Weltlage. Dort schreiben sie unter anderem, dass sich die französische Staatsverschuldung gefährlich deren von Italien nähert. Italien, meinte ich, ist mit 137% vom Staatshaushalt verschuldet. Was ist los in Frankreich und inwiefern ist das relevant, auch aus der Anlegersicht?
Ja, Frankreich hat halt in den letzten Jahren keine Budgetdisziplin gehabt. Also die Schuldenbremse, die hebt nicht. Und man hat ein Defizit im Bereich von 6% vom BIP. Also das ist hoch, oder? Normal hat man so gewisse Budget Toleranz, also man kann ein bisschen überschiessen im Bereich von 0,5% und so weiter. Es gibt ja die neuen Disziplinregeln für die EU, was die Staatsverschuldung betrifft. Und eigentlich müsste Frankreich jetzt gebüßt werden. Es müsste jetzt Sanktionen geben, weil sie sich an den Schuldenpakt, den Stabilitätspakt zum Schutz vom Euro, da hält sich Frankreich ja nicht an die Regeln, offensichtlich nicht. Ist natürlich dann politisch sehr heikel. wenn jetzt die EU ein Disziplinarverfahren wegen Nicht-Einhaltung von der Budgetdisziplin einleiten würde, was sie eigentlich müssten machen. Und in dem Sinn ist das immer ein scharfer Gegensatz zu Italien, wo auch ein Defizit hat, aber nicht einmal halb so gross wie Frankreich, hat auch stark reduziert. Also Italien ist eigentlich so auf dem Weg zu einer sehr disziplinierten Budgetpolitik. Deutschland sowieso, da sind ja, ist ja die Ampelregierung letztlich am Festhalten an dieser Budgetdisziplin ja gescheitert, oder? Weil es keinen Weg an dieser Disziplin vorbeigegeben hat, zumindest nicht mit der FDP. Und Frankreich hat halt mit bald 120% oder 112 sind sie jetzt, 112% Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung, ist nicht mehr weg, so weit weg von Italien, wo bei knapp 140% ist. Also es ist schon noch ein Abstand, aber der Trend ist im Moment eben nicht gut für Frankreich, und vor allem Frankreich hat wenig Wachstum. Da können sie sich halt nicht wie die USA darauf berufen, dass sie sagen, ja, wir erzeugen mit dieser Verschuldung aber auch viel Wachstum. Und netto lohnt sich das quasi, zumindest kurzfristig, weil die Schulden eben auch Wirtschaftsleistung erzeugen. Das kann man bei Frankreich eben nicht behaupten. Und da steht das riesige Haushaltsloch in scharfem Gegensatz zum schwachen Wirtschaftswachstum, oder? Und da kommt natürlich die Regierung Macron zu Recht unter Druck, was diesen Punkt betrifft. Und ja, es ist ein kleines Dilemma, oder? Dass ohne Mehrheiten wird es schwierig, die Schuldenbremse wieder anzuziehen und die Fiskaldisziplin, die Haushaltsdisziplin wieder zu erreichen.
Wo stehen wir bei französischen Staatsanleihen generell? Wie reagieren dort die Märkte darauf?
Ja, da hat es in den letzten Wochen durchaus grosse Aufregung gegeben, weil die Verzinsung gestiegen ist. Das heisst, es ist für Frankreich teurer geworden, die Schulden zu finanzieren, und man hat natürlich noch die Euro-Krise im Nacken, wo die sogenannten Spreads, also die Risikoaufschläge, zum Beispiel relativ zu Deutschland, wo ja nie so stark betroffen war von einer Risikowahrnehmung zu Staatsanleihen von Euro-Ländern. Und bei Frankreich hat es eine gewisse Bewegung gegeben, ist aber nie wirklich dramatisch geworden. Und jetzt hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Also so weit, so gut, aber es ist so ein erster Schuss vor den Bug gewesen, dass auch die Finanzmärkte über den Preis und die Verzinsung von Staatsanleihen Kritik am französischen Gebaren können üben, wo man nicht kann ignorieren, weil dann geht es dann als Lebendigen, oder? Wenn die Zinsen zu stark steigen, dann wird das Ganze eben nicht nachhaltig finanzierbar.
Wenn wir das noch kurz analysieren, wo wir da stehen in Europa, Zugpferd Deutschland, Neuwahlen, schwierige Situation, Frankreich, wie da sollen neue Mehrheiten gefunden werden, ganz schwierig mit zwei Blöcken links, rechts, Eurozone, Sie schreiben es im Investmentletter, entwickelt sich nicht wirklich, und wir haben die Veränderungen in Amerika mit dem Präsident Trump, und Sie schreiben ja selber im Newsletter, das wird schwierig, wenn man den USA, den neuen Anführungsschlusszeichen USA, dann in Verhandlungen gegenübertreten. In was für einem Zustand befindet sich die Eurozone, wenn so zwei Zugpferde so kränkeln?
Es ist sicher nicht ideal, dass jetzt kurz vor dem effektiven Antritt von Donald Trump in Deutschland erst noch muss gewählt werden, in Frankreich sozusagen die drei Blöcke links, Mitte und rechts nicht zu klaren Mehrheiten kommen, was die künftige Haushaltsfrage zum Beispiel betrifft, aber generell die politische Ausrichtung von Frankreich ist im Moment recht offen. Deutschland wird natürlich bis Ende Februar wahrscheinlich eine Regierung haben, das ist plausibel, auch nicht gesichert, aber doch eher plausibel. Und in Frankreich dürfte der Macron vorläufig nicht zurücktreten, das heisst, die Neuwahlen sind, glaube ich, erst nächsten Sommer möglich für das Parlament. Also in dem Sinn, ja, bleibt es halt ein bisschen unklar oder nicht sehr klar definiert, was die politische Ausrichtung ist von den zwei wichtigsten EU-Ländern, was Grösse betrifft, zumindest Deutschland und Frankreich. Und das ist sicher nicht unbedingt die idealste Voraussetzung, um irgendwo ein Gegengewicht zu den Forderungen und vielleicht auch Herausforderungen, die Donald Trump gegenüber der EU könnte in die Waagschale werfen.
Schauen wir noch kurz sonst auf die generell wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, bevor wir die Aktien anschauen. Die Notenbanken, EZB, aber dann auch in den USA, in der Schweiz, da ist ja immer auch noch die Frage, eben, wenn dann so Regierungen so schludrig unterwegs sind oder einfach alles unklar ist, mit Inflation und so weiter, erwarten Sie da noch eine Reaktion? Ich nenne das Stichwort Inflation. Was erwarten Sie von den Notenbanken noch bis Ende Jahr? Wird es noch Zinsentscheid geben?
Jawohl, also wir haben in dieser Woche noch zwei Zinsentscheide. Das ist morgen am Donnerstag, und zwar von der Schweizerischen Nationalbank und von der Europäischen Zentralbank. Das ist beides morgen. Und in beiden Fällen ist aus unserer Sicht das wahrscheinlichste Szenario eine Senkung von je 0,25%. Allerdings sind auch Szenarien im Raum, wo sogar 0,5% möglich ist. Also bei beiden, beim Euro und beim Schweizer Franken. Das wäre eher eine Überraschung aus unserer Sicht. Wir sind aber doch gespannt, ob es morgen ein Viertel oder ein halbes Prozent wird geben bei Euro und Schweizer Franken. Oder?
Gut, wird das die Märkte nochmal antreiben?
Ja, die beiden Senkungen sind eigentlich eingepreist. Also die werden erwartet. Also höchstens, dass so quasi zwei Schritte auf einmal kommen. Aber das Zinsthema bleibt uns erhalten. Also für den Schweizer Franken sieht man sogar bis Ende nächstes Jahr Leitzinsen von null. Das ist die Prognose von der Zinsmärkte, von der Zinskurve. Wir sagen, das hört vielleicht bei 0,25% auf, aber wir gehen also nochmal inklusive morgen nochmal 3 Zinsschritte runter, vielleicht sogar 4. Also wir kommen wieder in eine Tiefzinsphase. Es ist sogar bei sehr schwachem Inflationsverlauf denkbar. Es ist nicht wahrscheinlich, glauben wir, aber es ist denkbar, dass wir wieder Negativzinsen könnten bekommen in der Schweiz. Dann hätten wir wieder so einen Anlagenotstand 2.0, wo es dann wieder schwierig wird mit Vermögen.
Dann haben wir wieder höhere Häuserpreise, die einfach durch die Decke gehen und eigentlich kannst du nur in die Aktien investieren, dann, oder? So ist dann die Ausgangslage.
Ja, das ist nicht so falsch. Ja, glaube ich, dem könnte ich so grundsätzlich vom Trend her zustimmen. Also bei noch tieferen Zinsen dürften die Immobilienpreise weiter anziehen. Und für die Aktienmärkte, gut, dort gibt es natürlich noch andere Faktoren, aber die Unterstützung durch das fallende Zinsniveau, die bleibt erhalten. Einzige Variable ist natürlich die Frage, ob die Realpolitik von Donald Trump, wo ja noch niemand wirklich genau kann einordnen kann, also was der Donald Trump ankündigt und was er effektiv macht, sind schon ein bisschen andere Dinge. Aber die Realpolitik von Donald Trump könnte inflationär sein. Das würde dann bedeuten, dass zumindest im Dollar die Zinssenkungen nicht so zahlreich könnten ausfallen, wie man noch vor wenigen Monaten erwartet hat. Und die Zölle und all die Massnahmen könnten eigentlich wieder für ein bisschen mehr Inflation sorgen. Ob das denn in der Schweiz spürbar wird, ist dann wiederum eine unklare Frage, oder ob die Inflation dann importiert wird, bei uns durchaus möglich, aber wahrscheinlich nicht immer so einem starken Ausmaß, dass der eigentlich schwache Inflationstrend und die sehr moderate Inflationsprognose von der SNB, die wird wahrscheinlich durch das nicht massiv verändert. Also das ist aber auch noch so im Hintergrund eine Variable unter dem Stichwort Reflation, also ob der Donald Trump so eine reflationäre Wirkung auslöst mit starkem Wirtschaftswachstum, tendenziell höhere Inflation. Also das ist noch so ein bisschen im Raum als eine Alternative zu der neuen Negativzinsphase. Oder?
Gut, wir werden in der nächsten Sendung, das wird dann die letzte Sendung sein in diesem Jahr, uns vertieft auseinandersetzen mit der Bilanz. Jetzt, bevor die Sendung dann fertig ist, würde ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, grundsätzlicher Art. Wenn wir zurückschauen, schon im Februar haben Sie hier gejubelt und viel Schock gegessen, weil Sie so im Plus gewesen sind. Ich weiß nicht mehr, 15% sind Sie im Plus gewesen. Eigentlich hätten Sie im Februar können aufhören. Frage, wenn wir jetzt schauen, im Dezember, wo stehen wir, haben Sie die Performance können halten über das Jahr?
Ja, also wir sind recht zufrieden mit den Renditen, die für Kunden unter dem Strich bis heute sozusagen möglich geworden sind in dem Jahr 2024. Also wir haben so Referenzstrategien, so mit dem Risikoprofil, Aktien, Wachstum, Ausgewogen und Einkommen. Das sind so vier beliebte Anlagestrategien, die sich einfach im Gehalt von Aktien unterscheiden. Also wenn man sehr viele Aktien gehabt hat, dann hat man eine Rendite im Bereich von knapp 12% bis jetzt. bei einer Wachstumsstrategie knapp 11%, bei einer ausgewogenen Strategie, wo doch viele Kunden wählen, gut 9% und bei einer eher defensiven Strategie, die Einkommen heisst, mit nur 25-30% in Aktien ist man bei knapp 8% oder 7,5% oder so. Also ein sehr gutes Anlagejahr 2024. Es fehlen noch 2-3 Wochen, bis wir es wirklich abschliessen können, aber ich glaube langsam daran, dass wir doch das Jahr als ein positives Anlegerjahr können, in die Annalen schreiben.
Das werden wir nächstes Mal noch genauer anschauen. Jetzt aber die entscheidende Frage. Es ist wie eine neue Ära mit dem Trump, wo wir da vom Januar. Aktienmärkte sind auf Höchststand. Ja. Die klassische Frage, die sich die Anleger immer stellen, kann ich noch einsteigen?
Jawohl, ja, die kurze Antwort, weil Höchststände von Aktienmärkten sind sehr häufig. Das ist einfach, weil Aktien im Schnitt 7% pro Jahr Rendite haben, ungefähr. Also historisch sind wir so irgendwie 7-8%. Variiert ein bisschen zwischen den USA, Europa, Schweiz, aber dort umeinander. Und das heisst, der Aktienkurs verdoppelt sich im Schnitt alle 10 Jahre, oder? Also alle 10 Jahre ist der Index doppelt so hoch, wie er war. Und das kann man über Jahrzehnte verfolgen, seit 1930 oder so, gibt es Statistiken. Da gibt es mal ein schlechtes Jahrzehnt, ja, das gibt es. Wenn man 15 Jahre, 20 Jahre Zeit hat, dann kann man mit diesen Verdopplungen alle 10 Jahre eigentlich rechnen. Das klingt wahnsinnig, aber so ist es. Nominal, du hast die Inflation noch nicht abgezogen von der Kaufkraft, aber Aktien verdoppelt sich alle 10 Jahre. Das ist die historische Erwartung von über 150 Jahren Statistik. Und das ist eine plausible Grösse. Und das bedeutet, dass man relativ häufig, ich glaube, beim SPI hat man im Schnitt alle 15 Handelstage ein neues Allzeithoch. Im Schnitt, oder? In der Finanzkrise hat es natürlich einmal eine Phase gegeben, von Ende 2008 bis 2012, wo man mal 5 Jahre kein Neues gesehen hat. Aber im Schnitt, über die ganzen 40, 50 Jahre, man hat zum Beispiel 50 Jahre zurückgeschaut und die Woche zählt, dann hat man alle paar Wochen ein neues Allzeithoch. Also auf das sollte man nicht achten, um einen Anlageentscheid zu fällen.
Gut, letzte Frage. Sie sehen auch kein Momentum, wo sich würde rechtfertigen, um mal aussteigen, Pause machen, die einfahren, ich meine 8% bei einer konservativen Strategie, das ist sensationell. Also es ist sensationell und es ist ja noch höher, wenn man ein bisschen mehr investiert hat oder ein bisschen mehr Risiko genommen hat. Dass man mal sagt, look, wir wissen nicht genau, was nächstes Jahr bringt, neue Präsidentschaft in den USA, machen mal 3 Monate Pause und kommen dann zurück.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, die letzten 5 Jahre haben natürlich für so eine konservative Strategie nicht 7% pro Jahr gebracht. Das ist jetzt einmal ein gutes Jahr, 2024, das entschädigt aber auch für schlechte Jahre, zum Beispiel 2022, wo die Zinswende für fast 10% Verlust gesorgt hat. Also wenn man jetzt die Rendite von 23 und 24 zusammennimmt, dann kompensiert man den Verlust aus dem 22. Und wenn man 5 Jahre investiert hat, dann ist man etwa bei dieser erwarteten Rendite von irgendwo 2% netto, die man mit einer konservativen Strategie kann erzielen kann. Also man darf sich nicht zu sehr blenden lassen von einzelnen starken Jahren. Man sollte das immer so im 5 oder noch besser im 10-Jahres-Rückblick würdigen. Und man braucht eben in der Statistik die außerordentlich guten Jahre, damit man dann auf die Länge, auf die dann schöne, aber bescheidene Rendite von vielleicht 3-5% pro Jahr kommt mit hochdiversifizierter Anlagestrategie. Oder? Das ist immer ein bisschen irreführend, wenn man nur ein einzelnes Jahr anschaut und dann denkt, ja, so geht es jetzt weiter.
Gut, Herr Merino, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen.
Vielen Dank, Herr Keller, und der nächste und der letzte Beitrag, glaube ich, in der nächsten Woche. Ja. Merci.
Genau, wir hören uns wieder am Montag und ziehen dann eben eine Bilanz ziehen zum Jahr. Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Abonniert den Podcast auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Spotify, Apple Podcast, ist das möglich? Natürlich könnt ihr auf der Webseite von Prime News im Browser die Sendung hören. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.